machen und versuche deshalb stichwortartig vorzutragen, worin einige Ängste und Befürchtungen trotzdem bestehen. Frau Belyalov hat recht eindrucksvoll zum Beispiel gesagt, es sei nicht daran gelegen, an dem Volumen der Förderung zu reduzieren. Ich hoffe, dass auch, dass es nicht ein netter Begleiteffekt aber sein wird, also nicht ein Hauptziel. Es war uns nicht daran gelegen, aber ja, ich will nur sagen, also ich mache stichwortartig und denke, dass auch Herr Brautmeier vielleicht was dazu sagen kann, Frau Gemerlach natürlich auch. Also eine Frage ist, das Volumen der Förderung für den Bürgerfunk, wird das kleiner oder größer sein, aus Ihrer Einschätzung, wenn sozusagen die LFM eine Satzungskompetenz hat. Bisher war es für uns so, dass im Gesetz etwas stand und das war für uns relativ wichtig, weil die Landesanstalt für Rundfunk damals die Förderung des Bürgerfunks etwas niedriger angesetzt hatte. Sehr konkret meine Befürchtung, unter Umständen wird man ja zu der Menge von Förderung wieder zurückgehen. Also eine Angst und Befürchtung besteht auch hinsichtlich der Sendezeit. Es ist längere Zeit in der Diskussion, dass der Bürgerfunk immer wieder in die Abendstunden abgeschoben werden soll, immer weiter in die Abendstunden abgeschoben werden soll. Auch hier würde mich interessieren, was für eine Position die LFM hat, die Verwaltung, sofern sie das hat, und auch welche Position sie nach außen vertritt. Wir haben uns an verschiedenen Stellen gewünscht, eine Stärkung der Position 18 Uhr, 19 Uhr ist Ausstrahlung des Bürgerfunks, im Gesetz steht im unmittelbaren Anschluss an das Hauptprogramm. Das ist aber auch interpretationsfähig und in letzter Zeit hatte sich schon so eingebürgert, naja, 19 Uhr. Jetzt ist in der Diskussion 20 Uhr, der BG-Verband hat gesagt, wir schlagen vor 22 Uhr, da interessiert uns schon, was präjudiziert da Frau Gerlach und was vertritt da die Landesanstalt für Medien. Ein dritter Punkt, um den zu nennen, Produktionshilfe. Im Gesetz steht jetzt drin, dass die Veranstaltergemeinschaften zur Produktionshilfe verpflichtet sind. Das ist zwar nicht für alle in allen Verbreitungsgebieten durchgesetzt, umgesetzt, aber in vielen. Würde unter Umständen, könnte man ja auf den Gedanken kommen, das aus dem Gesetz rauszustreichen, dann fiele da schon mal wieder eine weitere Menge an Förderung des Bürgerfonds weg. Also ich kann das für den Duisburger Bereich sagen, da sind das für alle Sendungen, für alle Bürgerfunker 15.000 Euro im Verhältnis zu 60.000 Euro, glaube ich, die an Förderung da sind, also etwa ein Viertel würde etwa wegfallen. Ja, ein bisschen müsste ich nochmal rechnen. Aber ich habe ja die Zahlen genannt. Es würde mich interessieren, ob vor dem Hintergrund der großen Veränderungen, die anstehen, ein Eckpunktepapier, was von der Landesanstalt für Medien mal rausgegeben worden ist, in dem von der Einrichtung von Medienkompetenznetzwerken lokal, Einrichtung lokaler Medienkompetenz, da waren Hausnummern genannt, dass das natürlich nicht ehrenamtlich gemacht werden kann, sondern und so weiter. Ist diese Idee noch aktuell oder ist die im Augenblick, liegt die im Schubfach? Würde mich sehr interessieren. Ja, und vielleicht zuletzt, sehr konkret an Herrn Brautmeier, die Frage, Gespräche der LFM mit Trägern von Radiowerkstätten. Man munkelt im Land, Herr Brautmeier würde mit allen reden, nur nicht mit den freien Trägern. Ist das die Wahrheit oder ist das ein übles Gerücht? Also, ja, sehr konkrete Frage an Herrn Brautmeier.
Die ist, glaube ich, relativ einfach zu beantworten. Ich weiß nicht, wo man das Gemunkel her hat. Das wäre für mich neu. Sie wissen, dass ich mit allen rede. Wir haben selber direkt einen Tag nach der Pressekonferenz 2,5 Stunden geredet oder was noch länger. Warum sollte ich nicht mit anderen auch reden? Also, dummes Zeug. Natürlich. Also, mein Interesse ist, dass mit allen Beteiligten geredet wird. Natürlich mit den Trägern der großen Organisationen, Kirchengewerkschaften, Volkshochschulen, aber natürlich auch mit den anderen. Aber selbstverständlich, warum denn nicht?
Ja, ich versuche es mal so ein bisschen abzuarbeiten, wobei ich vielleicht eingangs noch sagen muss, wir sind jetzt in der Kommission in dem Prozess am Anfang und wir werden die Anhörung machen und es geht darum, eine Stellungnahme für die Kommission zu erarbeiten, die wir dann hinschicken. Das heißt, wir sind am Anfang des Prozesses und ich kann Ihnen an einzelnen Punkten einfach meine eigene persönliche Haltung sagen, die allerdings dann am Ende ja nicht unbedingt von der Medienkommission mitgetragen werden muss. Vielleicht nochmal, also am Anfang des Volumens, also wir haben, wenn ich sage, im Hinblick auf sozusagen den Bereich, den wir dort haben, gab es die Aussage bis jetzt in der Medienkommission von der jetzigen Warte aus, dass man an dem Bereich nichts macht. Aber ich muss Ihnen eben auch sagen, dass für künftige Entwicklung wir das jetzt nicht für alle Zeit festschreiben können, weil Sie werden vielleicht auch das kennen, was im letzten Rundfunkänderungsstaatsvertrag passiert ist, eben, dass die Landesmedienanstalten nicht mehr an der Erhöhung der Rundfunkgebühren automatisch partizipieren und auch die Höhe abgesenkt worden ist. Und wenn ich Ihnen jetzt eine Zusage mache, wir sparen nirgendwo am Volumen, dann wäre das unseriös. Also aus der jetzigen Warte heraus und auch aus der Situation heraus, dass wir in Nordrhein-Westfalen ein großes Land sind und die größte Landesmedienanstalt, geht es uns erstmal noch einigermaßen gut, aber die Entwicklungen zeigen eine andere Tendenz. Und die Leute zahlen noch immer unwilliger Rundfunkgebühren. Kommt dazu, wir werden die ganze Debatte, wir haben die ganze Debatte über die Gebühren für die PC-Gebühr, wir wissen auch, dass die Leute, dass die Haushaltsgebühr gehen wird. Weg?
Nee, weiter ran.
Weiter ran?
Ja.
Ein anderes Mikro am Pult ist noch an. Ah ja. Nein, bitte nichts machen.
Gibt es jetzt immer noch?
Jetzt
noch. Okay. Insofern kann ich jetzt von der heutigen Situation aussprechen und sagen, dass das erstmal die Haltung ist, dass man eben sagt, wir wollen das Geld, oder nochmal andersrum gesagt, es geht bei der Debatte jetzt um diese Strukturfrage oder um das Verändern der Förderung, um eine Strukturfrage, wir wollen aber nicht weniger Geld ausgeben, weil wir eben sehen, dass sozusagen an den Zielen des Bürgerfunkes nach wie vor auch festgehalten werden soll. Da habe ich jetzt in der Medienkommission, wie gesagt, ich greife da auch ein bisschen vor, wir haben das jetzt noch nicht debattiert, die Mitglieder lesen jetzt erst die Studie. Es geht aus meiner Sicht nach wie vor, ich weiß nicht, was heute Morgen mit Herrn Volpers diskutiert worden ist, es geht einfach um Partizipation. Ich denke, der Gedanke ist schon noch wichtig. Es geht sicherlich auch um den lokalen Bezug. Es geht darum, sicherlich auch für Sie, auch für die Zukunft natürlich auch Hörerinnen und Hörer nach wie vor für sich auch zu gewinnen. Und es geht aber auch darum, Medienkompetenzerweiterung zu betreiben, was ja eine wichtige und zentrale Aufgabe der Landesanstalt für Medien ist. Und das bedarf eben auch einer Struktur. Und zu dieser Struktur gehört nach wie vor der Bürgerfunk. Zur Sendezeit, also ich meine, wenn der Bürgerfunk jetzt irgendwie nach 22 Uhr verschoben wird, ich meine, darüber braucht man dann überhaupt nicht mehr zu reden, dann können sie das produzieren, aber dann könnte man sich vielleicht eher mal überlegen, ob man sich andere Verbreitungswege überlegt. Insofern kann ich sozusagen für mich ganz deutlich sagen, dass es eine adäquate Uhrzeit geben soll, sonst ist dieses System, sozusagen das in den Lokalbereich mit rein, in den Lokalfunk einzuspeisen, ad absurdum geführt. Also es muss einen realistischen Bezug haben zu dem Senden, also oder Hörverhalten auch zu dem Hörverhalten. Das war ein sehr interessanter Klingelton. Zu den Hörgewohnheiten der Menschen und solange es noch nicht so ist wie in den USA, dass die Leute rundherum die ganze Nacht irgendwas tun und zu jeder Uhrzeit sich auch was anhören, ist es so, die künftige Entwicklung auch im Hinblick auf Verbreitungswege sein wird, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich denke, das ist auch eine dynamische Fortentwicklung, was ich auch gerade sagte mit der Satzungskompetenz. Da hätten wir Freiräume, auch im Grunde bestimmte Dinge nachzujustieren, zu gucken, wie entwickelt sich jetzt überhaupt die Digitalisierung. Ist es überhaupt dann noch, ich meine, jetzt nicht da jetzt nicht vorgreifen, um da auch mal so Position nicht zu schwächen, weil für mich war sowieso mal ein Rätsel, wie das funktionieren kann mit dem Lokalfunk, weil es ja schon auch eine Es ist ein starkes Feld und das würde ich jetzt auch da an der Stelle, auch an Ihrer Stelle da nicht räumen würden. Und wenn es einen Sinn haben muss, muss es eine Uhrzeit sein, die adäquat ist. Was da die Politik macht, weiß ich nicht und ich weiß auch nicht, wie die Haltung der Medienkommission da ist, weil darüber haben wir Also wirklich jetzt, seit ich mich erinnern kann, seit ich in der Kommission bin, noch nie gesprochen. Also vielleicht bei der letzten LNG-Novelle wird das wahrscheinlich auch ein Thema gewesen sein. Zu den Produktionshilfen, das würde ich, glaube ich, ganz gerne der Herrn Dr. Brautmeier weitergeben und auch zu den Medienkompetenzzentren würde ich im Grunde auch nur wieder das streifen, was ich eingangs gesagt habe. Das ist für mich auch ein Punkt, wo wir sagen würden, das ist diese Entwicklung, was wir auch mit der Satzungskompetenz und mit der Ausgestaltung dann meinen. Also dass wir uns dann wirklich auch ein System überlegen müssen, wie wir Strukturen auch erhalten, wie wir sozusagen ganz intelligent im Land Strukturen anbieten können, um das, was wir wollen, auch tatsächlich erfüllen zu können. Und das müssen wir dann näher ausgestalten und in dem Prozess befinden wir uns gerade mittendrin. Also aus meiner Sicht als Kommissionsvorsitzende ist es erstmal wichtig und auch aus Seiten der Kommission, dass wir jetzt sehr zügig im Grunde eine Grundsatzhaltung zum Bürgerfunk an die Politik geben. Also das ist für mich im Moment der entscheidendste Punkt, also eine Haltung, wo ich hoffe, dass sich die Medienkommission auch da wiederfindet, bei dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, das, was ich mir aber auch gut vorstellen kann. Und dann denke ich, ist es sehr hilfreich, auch wenn Sie in der Anhörung Ihre Befürchtungen allemal, aber meine Erfahrung ist auch, je konkreter Sie sozusagen auch Vorschläge auch machen, je konkreter Sie die Dinge auch fassen und auch Problempunkte auch benennen, und zwar so, dass wir sie ja noch verstehen. Also ich weiß nur, dass man, wenn man Fachmann ist, immer die Dinge auch leicht, sodass sozusagen wir als einfache Kommissionsmitglieder das auch nachvollziehen können, das ist einfach hilfreich. Und ich glaube, das befördert den Prozess und dann werden wir eben auch gucken, wie die einzelnen Bausteine aussehen. Es gibt auch angedachte Sachen, auch schon aus der Verwaltung. Wir fangen nicht bei Null an. Also wir fangen wirklich nicht bei Null an. Und ich bin auch davon überzeugt, wenn die Politik es jetzt so macht, dass die Sendeminutenförderung weggestrichen wird, werden wir es auch hinkriegen, dass wir dann einen geordneten Übergang hinbekommen, dahingehend, dass wir dann einen Förderwechsel auch haben. So dass man nicht anwartet, irgendwie ein Jahr und dann hat man... Ne?
Wir haben vorher darüber gesprochen, habe ich gesagt, das ist ein ganz, ganz sensibler Bereich, wenn wir uns vorstellen, das Gesetz würde dahingehend geändert und von Stichtag X gibt es auf einmal eine andere Förderung. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich habe das für meinen Verein mal durchdacht. Entweder muss es da eine Übergangsregelung geben oder die LFM muss ein gutes, neues Fördermodell aus der Tasche zaubern. Ne?
Das ist unser Ziel. Letztes ist unser Ziel, ein gutes Fördermodell zu entwickeln.
Haben Sie schon im Schubfach?
Nein. Hat sie doch gerade gesagt.
Ja. Also wir sind ja im Prozess und wir werden zügig und verantwortungsvoll an der Stelle. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen, dass es eben nicht passiert, dass es dann ein Loch gibt und dann die Landesanstalt für Medien einfach noch ein halbes Jahr wartet oder ein Jahr und dann hat sich das Problem eh erledigt, sondern dass es dann einen Übergang gibt und beziehungsweise das Konzept fertig vorliegt, dass wir bis dahin, das ist ja sicherlich auch die Zielmarge-Vorgabe, dass wir dann also auch Gewissheit haben, oder zumindest einschätzen können, wenn der Entwurf vorliegen wird, ich weiß nicht, ob es noch vor der Sommerpause passieren wird, dass wir dann auch zügig sozusagen das fassen können, was dann auch auf uns zukommt. Aber wie gesagt, wir fangen da am 18. Mai mit an und je mehr Sie da vorbringen können, umso besser. Dann im parlamentarischen Verfahren, das kennen Sie ja schon aus der letzten Novelle, wie dann der Gang der Dinge ist. Ja, wir sind, was ich vielleicht noch von meiner Seite sagen kann, gleich, wir sind beim Abendessen auch noch dabei und auch gerne für Gespräche jederzeit, stehen wir da jederzeit gerne zur Verfügung.
Vielleicht zur Produktionshilfefrage, das weiß ich genauso wenig wie Sie, ob da die Absicht besteht, an dieser Stelle gesetzlich was zu ändern. Ich wüsste nicht warum. Warum sollte man die Verleger aus der Verantwortung lassen? Also von daher, bitte? Ja, logisch. Dass die... Ja, aber ob es die Politik macht, das weiß ich doch nicht.
Aber das hat die CDU sich doch auf die Fahne geschrieben. Ist doch
was hat sie sich auf die Fahne geschrieben?
Ein ganz wesentlicher Satz, die Wirtschaftlichkeit der Länder zu stärken.
Ja, gut, aber ich weiß schon, ich bin doch nicht die Politik, ich bin auch nicht die CDU. Die unterstellen mir scheinbar, dass ich den Gesetzentwurf mache und so. Ich kann Ihnen versichern, da sitzen eine Reihe junger, ambitionierter Abgeordneter. Der größte Fehler, den man machen könnte, wäre denen zu sagen, wo es lang geht. Deswegen machen die eine Anhörung, deswegen machen sie ihre Lobbyarbeit, machen die Verleger ihre Lobbyarbeit. Und das muss man auch die machen lassen. Ich weiß genauso wenig wie Sie, was die da in das Gesetz hineinschreiben werden. Ich sage bloß immer, das habe ich vielen vorher auch gesagt, meine Idealvorstellung wäre, und ich bin LFM-Vertreter, und in dieser ganzen Diskussion sehe ich mich als LFM-Vertreter, Meine Idealvorstellung wäre, wenn ins Gesetz hineinkommt, die LFM fördert den Bürgerfunk im Rahmen ihrer Aufgaben, Näheres regelt sie durch Satzung. Und dann wird in der Kommission, wie es Frau Gerlach gerade gesagt hat, diskutiert, welche Kriterien der Förderung dahin kommen. Dann wird in der Diskussion der Kommission entschieden, wie viel Geld dafür zur Verfügung steht. Und auch wir haben immer gesagt, der Direktor und ich als sein Stellvertreter oder andere Frau Abloch, die Summe steht nicht zur Disposition. Das ist auch gar nicht unsere Sache. Das entscheidet unser Hauptorgan. Das entscheidet die Medienkommission. Wir wollen das Fördersystem ändern. Wir wollen das System mit der Gießkanne beenden. Das ist die Hauptaussage. Und deswegen haben wir uns, wie gesagt, ja schon 3,5 Stunden oder so, oder waren es nur 2,5 Stunden, direkt nach der Pressekonferenz und bei anderen Gelegenheiten darüber unterhalten. Und dabei bleibe ich auch. Das System als solches, da sind wir uns doch, glaube ich, auch darüber einig. Das Gießkannensystem ist nicht das, was auf Dauer hält und zu rechtfertigen ist. Und wenn man damit produktiv umgeht, dass man ein neues System braucht, dann sollte man das gemeinsam konstruktiv machen. Und die Stichworte sind genannt. Qualität und Wettbewerb und ja, Stabilität da reinzubringen und nicht es zur Disposition zu stellen. Also das aus meiner Sicht zur Produktionsquote. Und die anderen Dinge sind, glaube ich, genau so auch aus unserer Sicht. Und wie gesagt, hier sitzt das Hauptorgan.
Ich wollte Ängste und Befürchtungen formulieren, und wenn Sie so flott sagen, oh, Wettbewerb reinbringen, dann hört sich das ganz gut an, aber es macht Ängste. Wettbewerb ist ja nicht nur was Positives, sondern es macht also auch die Angst, wie stellen wir uns denn vor, dass eine Radiowerkstatt funktioniert, die sozusagen im Wettbewerb steht um zum Beispiel Projektmittel, und wenn Sie die Projektmittel nicht kriegen, was passiert dann? Nur Fragen, ich wollte nur ein paar Fragen mitgeben. Wir können ja nicht in einer halben Stunde mit der Kommissionsvorsitzenden jetzt hier Dinge ausdiskutieren. Ein paar Ängste und Befürchtungen mit rüberreichen.
Gut, ich denke, da hinten gibt es noch eine letzte Befürchtung, die würde ich noch zulassen. Und dann geht alles andere in das Gespräch beim Essen im Namen Essen.
Ja, das ist in der Tat unsere Befürchtung. Peter Borchert, Gewerkschaften für Bürgermedien aus Bielefeld. Im März vergangenen Jahres sagt der Chefredakteur zu mir, Martin Knabenreich von Radio Bielefeld, der Rüttger war bei uns. Ich sage, was hat er denn erzählt? Ja, ich habe ihn gefragt, wie lösen wir denn das Problem Bürgerfunk? Ich erzähle das jetzt mal sinngemäß. Da hat der Rüttger gesagt, wählen Sie mich, dann werde ich schon das Richtige für Sie tun. Toll, ne?
Klasse Politik.
Super. Tolle Aussage. Es geht ja weiter. Nachdem die Landesregierung in Amt und Würden ist, erscheint Herr Brinkmeier auf einer medienpolitischen Tagung im Lager Hörste zwischen Detmold und Bielefeld und erzählt, der Bürgerfunk müsste sinngemäß müsste zugunsten einer wirtschaftlich und profitableren Entwicklung der Lokalsender Änderungen unterzogen werden. So, und jetzt kommt von mir die Frage, Frau Gerlach, Herr Brautmeier, lassen Sie sich auf dieses Spielchen ein, dass der Bürgerfunk den Gesetzen einer sogenannten freien Marktwirtschaft, die in Wirklichkeit ja keine ist, wir haben ein Verlegermonopol. Und ich frage mich, wo soll das hingehen? Lassen Sie sich auf diese Diskussion ein oder sagen Sie, so wie Sie es gesagt haben, Herr Brautmeier, bei einem Hearing, als der Herr Hellwig noch lebte, er sprach von
ihm. Immer noch, er lebt immer noch.
Habe ich.
Hellwig? Sie
haben Krämer. Nein, nicht Herrn Krämer, sondern es ist ein älterer Herr, der irgendwann später gestorben ist. Ich weiß nicht, ob es Herr Hellwig war. Es war in Düsseldorf bei einem Hearing, da hat dieser ältere Herr, ich weiß nicht, wo er herkam, gesagt, Bürgerfunk heißt auch bürgerschaftliches Engagement. Und diese Diskussion... Holzgräbe hieß er, Entschuldigung. Und diese Diskussion, die wir damals eigentlich anstoßen wollten, die eigentlich auch ein Anlass dazu war, dass wir Bürgerfunker unter uns hinterfragt haben, wo sind unsere Qualitäten? Wie können wir unsere Qualitäten verändern? Wir sind ja einem ständigen Veränderungsprozess unterlegen gewesen. Die habe ich einfach vermisst, dass dieses bürgerschaftliche Engagement, dass das einfach wieder stärker betont wird, nicht immer nur die wirtschaftliche Seite der Lokalsender gesehen wird. So, und dann steigert sich das Ganze auch noch. Es ist ein wunderbares Drehbuch, es ist wie ein toller Hollywood-Film. Ja? Im Mai wird die Volkerstudio als Thesen vorgestellt, die Landesregierung wechselt, irgendwie wird hier rumgemunkelt, da gemunkelt. Das Ergebnis der Volkerstudie wird auf einer Pressekonferenz im Januar, im Frühjahr sage ich jetzt mal, also im Winter war es ja noch, vorgestellt. Und als Lösung heißt es auf einmal, wir müssen zu einer anderen Finanzierung des Bürgerfunks. So als wenn das an diesem Tag eine komplett neue Erkenntnis war. Wir reden schon seit Ewigkeiten hier auf diesen Tagungen über die Frage, wie kann man den Bürgerfunk anders, unterschiedliche Auffassungen gibt, dass die einen sagen, ich kann mit dem Modell einer Minutenförderung gut leben. Ich war eher einer der Verfechter, der gesagt hat, ich möchte für Radiowerkstätten eine Basisfinanzierung haben, damit ich meine mir jährlich entstehenden Fixkosten abdecken kann, ohne eine einzige Minute Betreuung betrieben zu haben. Das sind zusätzliche Personalkosten, die entstehen. Ja? So, und was ich noch ansprechen möchte, was ganz, ganz wichtig ist, das hat wieder was mit diesem Punkt bürgerschaftliches Engagement zu tun. Hier sind 146 Radiowerkstätten in Nordrhein-Westfalen mehr oder weniger engagiert für einen großen Teil der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen. Da sind sehr viele Menschen bei, die sonst niemals die Chance hätten, eine Betreuung, ich sag mal, das geht schon in den Bereich Sozialarbeit hinein, genießen können. Das wird mit solchen Sprüchen, wie Herr Brinkmeier sie rauslässt, oder auch unser Landesvater Rüttgers rauslässt, wirklich ad absurdum geführt. Ich glaube, diese Menschen wissen gar nicht, was da geleistet wird. Und das Schlimmste ist noch, sie laden sich CDU-Politiker, sie laden sich Sozialdemokraten ein, sie laden sich Grüne ein, die FDP, da kommen erst gar nicht, und die sagen, Mensch, was wird hier eigentlich für eine tolle Arbeit geleistet? Wenn es dann aber zur Abstimmung im Landtag geht, dann zählt die Fraktionsdisziplin. Und dann zählt das, wer am stärksten Einfluss genommen hat und wer am stärksten Lobbyarbeit gemacht hat. Ich möchte Ihnen das alles nur mit auf den Weg geben, damit Sie wissen, Frau Gerlach, was auf Sie dazukommt. Und jetzt möchte ich noch in einem Punkt meine Enttäuschung äußern gegenüber der Medienkommission. Zwei Verbände, es war der Deutsche Gewerkschaftsbund und es war der Spitzenverband der Wohlfahrtsverbände, haben sich zu der Volkerstudie und zu der negativen Auslegung der Ergebnisse geäußert. Wo sind eigentlich die anderen Verbände, die ja im Grunde genommen die Gesellschaft dieses Landes Nordrhein-Westfalen repräsentieren sollen in der Medienkommission? Wo sind die eigentlich geblieben? Haben die keine Meinung? Haben die keine Menschen zu vertreten? Das nochmal als letzte Abschlussfrage. Dankeschön.
Ja, danke für Ihren Wortbeitrag. Vielleicht noch was zu den Spielchen mit Rüttgers, zu Wettbewerb. Und zum dritten Punkt würde ich auch gerne noch kurz was sagen zur Pluralität dieses pluralen Aufsichtsgremiums. Ich weiß von den Äußerungen von Herrn Rüttgers nichts und wir haben auch keine Spielchen mit Herrn Rüttgers. Also ich habe keine Spielchen mit Herrn Rüttgers, habe da auch in der Frage keinen Kontakt. Es gibt natürlich Gespräche mit der Politik. Auch Herrn Brinkmeier habe ich jetzt in den Gesprächen, die wir hatten, so nicht wahrgenommen. Also in den letzten Wochen, das war jetzt aber auch schon ein Jahr nach der Wahl. Aber ich kann für die Politik da an der Stelle auch überhaupt nicht reden, sondern nehme das einfach so zur Kenntnis. Und ich denke, das sind Dinge, die Sie einfach auch einbringen müssen in dem Hearing der CDU jetzt am 10. Mai im Landtag. Und letztlich, glaube ich, geht es auch umgekehrt auch eher darum, wenn festzustellen ist, dass viele Menschen von ihrer konkreten Arbeit begeistert sind, auch zu Recht, auch das, was sie vor Ort auch leisten, geht es im Grunde ja auch darum, sozusagen positiv jetzt auch in diesem parlamentarischen Verfahren auch weiter für diese Arbeit zu werben und zu kämpfen. Also ich glaube, das lohnt sich dann einfach auch, weil vieles passiert dann auch aus Unkenntnis oder aus Mundpropaganda, weil jemand mal eingeschaltet hat und vielleicht gerade was gehört hat, was ihm nicht gefallen hat oder was weiß ich, wie so Dinge laufen. Die meisten Entscheidungen laufen nicht rational, das wissen wir ja. Und insofern kann ich in Richtung Politik zu Ihnen, ich kann ja auch keine Empfehlung abgeben, aber dieses positive Werben für den Bürgerfunk und im Grunde jetzt damit anfangen, bevor überhaupt ein Entwurf draußen ist, also auch im Grunde die einzelnen Politiker anschreiben. Und wie gesagt, ich kann Ihnen wirklich sagen, ich habe lange mich mit Bürgerbriefen auch befasst. Und dann sage ich mal aus der Sicht einer, die sozusagen auch, ich habe sehr lange das Thema DDR-Unrecht behandelt und habe dort Betroffene sozusagen auch betreut und auch wirklich heftig Betroffene. Und wenn man sehr, sehr viele Briefe auch bekommt aus Bereichen von Menschen, die betroffen sind, muss man eben auch aufpassen, dass man selber sozusagen nicht an Stellen auch zumacht. Und dann ist man auch immer sehr froh, wenn die Leute konstruktiv schreiben und sagen, mir ist das und das passiert. Und es ist ganz schlimm und ich habe die Befürchtung und bitte, also das ist wirklich, ich meine, sie setzen sich ja auch mit Sprache auseinander. Es macht so einen Unterschied. Und im Grunde jetzt auch dieses, dafür wollte ich auch werben, gerade in meiner Rede, dieses konstruktive Anfassen des Themas und die Potenziale, die im Bürgerfunk sind. Und ich glaube auch nicht, dass die CDU, bei der FDP weiß ich das nicht, ich glaube nicht, dass sich die CDU davor verschließt, also auch gerade in der sozialen Verankerung auch der Partei, also bei solchen Punkten zu sagen, das interessiert uns alles nicht, was da geleistet ist. Also ich bin davon überzeugt, dass das nicht so ist. Aber es geht eben auch darum, und Sie haben einen Gegner, wollen wir in Anführungszeichen, den ich jetzt nicht unbedingt bei der, das hat denn eher auch was mit Lobbygruppen zu tun, das ist natürlich, das sind die Verleger, das ist das, was aus dem Lokalfunkbereich rauskommt. Und die sind natürlich als erstes da, die sind super organisiert und da haben Sie es einfach immer schwieriger, das ist auch klar. Aber wie gesagt, also wenn Sie, das würde ich gerne einfach dafür werben, also konstruktiv da vorne anpacken und zu sagen, was wird da überhaupt gemacht, was passiert da überhaupt und das transparent machen. Dann gibt es natürlich den Fraktionszwang, das wissen wir auch, aber es gibt eben auch so einen Prozess und es gibt dann auch Dinge, die sich dann in einem solchen Gesetzgebungsverfahren auch entwickeln. Ich wollte zum zweiten Punkt zum Wettbewerb was sagen. Wenn Sie meine Rede genau zugehört haben, habe ich das Wort Wettbewerb nicht gesagt, sondern ich habe Qualität und leistungsorientiert gesagt. Ich hätte Wettbewerb auch sagen können, aber Wettbewerb ist eben sozusagen aus dem Wirtschaftsrecht in gewisser Weise belegt. Wir haben auch im Hinblick auf sozusagen neoliberal auch eine negative Haltung darauf. Man kann Wettbewerb natürlich auch anders definieren und sagen, gut, wenn was leistungsorientiert ist, dann messe ich mich auch mit denjenigen, mit denen ich sozusagen in eine Leistungskonkurrenz trete. Und zwar jetzt, auch wenn es bürgerschaftliches Engagement ist, sondern im Grunde geht es da ja auch um Kreativität, was tun wir. Und in dem Sinne verstehe ich auch sozusagen den Begriff Wettbewerb da auch zu wählen. Es geht nicht um einen Wettbewerb Survival of the Fittest, wie es ein amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler genommen hat, angelehnt an den Darwinismus, sondern es geht darum, wo sind die Ideen, wo sind die Entwicklungsmöglichkeiten und insofern verstehe ich da den Wettbewerb, weil anders geht es ja gar nicht, weil es ist mit öffentlichem Geld gefördert, es ist kein Wettbewerb, es ist bürgerschaftliches Engagement im besten Sinne, was wir auch haben wollen, wofür viele Parteien losgehen und sagen, dafür werben und wir danken auch den Leuten und deswegen geht es nicht in den Wettbewerb im klassischen wirtschaftstechnischen Sinne, so verstehe ich das jedenfalls. Und deswegen würde ich sagen, Qualität und Leistung und viel besser gefällt mir das Wort immer Kreativität, weil ich finde, dann macht es eben einfach auch Spaß und dann entwickeln sich die Dinge meistens auch am besten. Ja.
Gut. Ja, ich möchte jetzt an der Stelle mich herzlich bedanken bei der Frau Gerlach und Herrn Brockmeier, dass Sie noch gekommen sind. Ich glaube, das war jetzt nochmal sehr konzentriert in der Dreiviertelstunde auf vieles eingegangen, was wir den